Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Sag mal, bist du eigentlich auch so ein Homeoffice-Fan, wie ich es bin?
Nee.
Nein.
Nee, also ich habe ja zu Beginn meiner selbstständigen Tätigkeit, weiß gar nicht, ob ich das jemals hier erzählt habe, ich glaube nicht, da habe ich ja mein Schlafzimmer freigeräumt, um das als Büro und Studio zu nutzen. Das Problem war, dass damals die Wohnung noch nicht so groß war, was zur Folge hatte, dass ich dann in meiner Wohnküche geschlafen habe. Da waren so zwei, wie Stelzen vom Bett waren in der Küche und zwei waren im Wohnzimmer. Wenn ich aufgewacht bin, habe ich immer Wasserkocher und Toaster angeschaut.
Nicht mal Kaffeemaschine.
Kaffeemaschine auch, ja, aber seitdem muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass ich nicht mehr in der Küche schlafe und auch ein Büro habe. Und ich bin ein großer Bürofreund, einfach auch mal rauszukommen, aber kann auch an meiner, sagen wir mal, persönlichen Traumata da liegen, da ich da wirklich, also ich habe echt guten Jahr in der Küche geschlafen. Von dem her, um deine Frage kurz zu beantworten, nein, ich bin kein Fan vom Homeoffice.
Okay. Aber ich glaube, den meisten geht es nicht so. Also ich erlebe das so, dass viele, zumindest die aus unserer Branche, der Steuerfachleute, das Homeoffice lieben. Und ich tue es eigentlich auch. Ja, ich bin zwar auch tatsächlich oft hier im Büro bei uns, aber ich würde fast sagen, mehr als die Hälfte der bei uns arbeitenden Personen arbeitet vollständig aus dem Homeoffice. Und ich glaube, wenn du denen das jetzt wieder wegnehmen würdest, da würden die schon sich ganz schön ärgern.
Ja, ich war vorher mit einem Kumpel von mir Mittagessen und er muss immer zweimal in der Woche hier nach Freiburg ins Büro. Und das ist auch ganz interessant. Das ist einfach nur so eine Regel. Es macht wenig Sinn. Und dann sage ich, ja, warum bist du denn dann hier? Musst du hier sein? Nee, der Arbeitgeber will es halt. Und es sind da wenigstens andere Leute. Da hat er gemeint, nee, er sitzt jetzt alleine in der kompletten Büroetage. Das sind irgendwie 5 Zimmer, aber er ist der Einzige, der da sitzt. Da habe ich ihn auch gefragt, aber was macht das für einen Sinn? Und meint er, ja, weiß er jetzt auch nicht so genau, aber muss halt dann immer in die Stadt pendeln. Der wohnt nicht in Freiburg. Und heute hat noch seine Tochter Geburtstag, ja, und er ist jetzt hier ohne Grund eigentlich im Büro. Also es macht schon Sinn aus meiner Sicht, wenn man irgendwie gemeinsam irgendwie die Leute auch mal trifft. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht, auch für einen Teamgeist und so, dass man ein Büro hat. Aber klar, jetzt also in seinem Fall, da ist er halt der Einzige, ob der jetzt den Laptop zu Hause aufschlägt oder halt da in den Büroräumlichkeiten hier in Freiburg, macht im Prinzip keinen Sinn. Ja, also ich glaube schon, dass viele da zu Recht auch gerne im Homeoffice arbeiten.
Ich habe auch mal die Statistiken bemüht hier zur Vorbereitung. Ja, wir wollen ja auch immer ein bisschen Wissen hier mitgeben, nicht nur steuerliches. Und da habe ich gefunden, dass in 2023 23,5 der Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet haben und davon jeder vierte vollständig im Homeoffice. Also es ist nach wie vor kein kleiner Teil. Und deswegen lohnt es sich natürlich, dass wir uns hier auch mal steuerrechtlich ausführlich damit beschäftigen. Vielleicht auch so ein bisschen aus Sicht des Arbeitgebers. Was kann man da eigentlich seinen Mitarbeitern für Vorteile zuwenden, wenn die im Homeoffice arbeiten? Und ich habe dich aber auch so ein bisschen kritisch dazu gefragt, weil ich jetzt in der Presse immer mal mehr lese, ja, die Mitarbeiter sollen wieder zurück ins Büro. Ja, ich habe jetzt irgendwie gelesen, Amazon, die wollen die Beschäftigten in den USA wieder in die Zentrale zurückholen. Da müssen wohl jetzt einfach alle zurück ins Büro. Und auch bei den Steuerkanzleien war letztens im Handelsblatt, meine ich, eine Umfrage, dass über die Hälfte der Großkanzleien die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückholen wollen. Und wie ich das anfangs schon gesagt habe, ich sehe das irgendwie ganz anders. Ich finde es gut, das macht mir den Wettbewerb um die guten Mitarbeiter leichter, wenn die alle wieder ins Büro sollen und ich denen ein gutes Homeoffice-Angebot machen kann. Aber also muss jeder selbst sehen, aber ich glaube, so langfristig ist das schon die Zukunft. Ja, da wird man, glaube ich, nicht mehr drum herum kommen in solchen Berufen jetzt, wo man eben eh nur am Schreibtisch sitzt, überwiegend im Homeoffice zu arbeiten und vielleicht das eine oder andere coole Event im Jahr zu haben, wo man sich dann austauscht. Du hast recht, das sollte man nicht vernachlässigen. Haben wir jetzt auch gerade wieder gemacht. War ziemlich cool. Und weißt du, was ich auch finde, was ich vielleicht nochmal ergänzen darf? Ich finde, das Schwierige bei der Homeoffice-Tätigkeit ist ja eigentlich, dass die Führungskräfte es schwieriger haben. Ja, also wenn du jetzt alle Mitarbeiter im Büro hast, dann gehst du halt einmal durch den Gang und guckst so, okay, der sieht da irgendwie gerade beschäftigt aus oder auch nicht, ja, oder da kriegst du halt schneller mit, wo es vielleicht klemmt. Und wenn natürlich alle im Homeoffice sind, musst du dir halt andere Dinge überlegen, wie du dann auf die Mitarbeiter zugehst, um zu schauen, dass die halt alle mitgenommen werden. Ich glaube, für die Führungskräfte ist es halt schwieriger und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch für viele jetzt den Wunsch haben, eben da wieder alle im Büro zu haben, weil das dann halt die Führung einfacher macht. Aber da muss man halt schauen, dass man andere Methoden anwendet.
Sollen wir mal auf die steuerlichen Sachen eingehen, ja?
Definitiv. Ist ja ganz schön unfair eigentlich, jetzt mal so, ne? Wenn man sagt, okay, man arbeitet im Homeoffice, dann, wie du das gesagt hast, du musst dann in der Küche schlafen oder zumindest von deinem knappen Wohnraum irgendwie noch was abknapsen, um dann da einen Arbeitsplatz einzurichten. Dann gibt es ja viele Anforderungen, Datenschutz, Arbeitsschutz und so weiter. Ja, wenn du das ganz genau machen willst, müsstest du ja dann wirklich den Arbeitsplatz prüfen und da sicherstellen, dass da eben nicht nur am Küchentisch gearbeitet wird, sondern an einem richtigen ergonomischen Schreibtisch und so. Das heißt, du brauchst ja auf jeden Fall ein bisschen Platz in deiner Wohnung und gibst ja auch dann einiges dafür aus von den ganzen Fixkosten, dass man da für den Arbeitgeber bei sich zu Hause arbeitet. Das wäre doch irgendwie unfair, wenn man diese ganzen Kosten alleine tragen müsste, oder?
Ja, da kann man ja schön die Arbeitsmittel zumindest mal erstatten, aber da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ja, weil man muss unterscheiden, glaube, das ist ganz wichtig, ja, überlässt man die Arbeitsmittel oder übereignet man sie? Unterschied, wenn ich es überlasse als Arbeitgeber, dann gehört es mir immer noch. Es gehört dem Betrieb, ja, beispielsweise ein Smartphone. Ja. Wenn ich es jetzt übereigne, ja, dann schenke ich es im Prinzip dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin und dann gehört es eben nicht mehr dem Betrieb, sondern dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin. Ich weiß ja nicht, Christian, wie du es machst, aber es macht ja schon Sinn, im Prinzip die Sachen zu überlassen, weil, jetzt nehmen wir das Beispiel iPhone, ja, das kann ich ja trotzdem dann nutzen, wie ich möchte. Ja, muss jetzt da auch nicht drauf achten, dass ich da keine privaten Geschichten mit dem Smartphone mache. Nichtsdestotrotz führt es eben nicht zu Arbeitslohn, wenn ich einfach jetzt meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin so ein iPhone beispielsweise überlasse.
Ja, wobei ich habe so den Eindruck, dass manche Mitarbeiter da doch noch skeptisch sind. Ja, also wenn man jetzt hier, ist ja gerade das neue iPhone rausgekommen, ja, wenn man sich das kauft, ich glaube, der größten Ausstattung fast 2.000 Euro, wenn man sich das jetzt kaufen würde und dann da am Arbeitsplatz mit flext, hier, ich habe mir das neue iPhone gekauft, dann ist man eigentlich selber schuld, ja, weil das sollte man eigentlich so machen, dass man da seinen Arbeitgeber fragt, ob der nicht die Anschaffung des neuen iPhones übernimmt. Aber ich glaube, viele haben da eben Angst, weil sie denken, okay, naja, das ist ja dann Eigentum meines Chefs, der kann mich dann da anrufen. Oder kann mir das wieder wegnehmen?
Kann er doch auch, wenn es mir selbst gehört.
Anrufen schon, aber wegnehmen wahrscheinlich nicht, ja?
Ja, das stimmt. Ja.
Aber das kann man ja vertraglich auch gut regeln. Also es kann ja eigentlich nicht passieren, dass man das jetzt von jetzt auf gleich aushändigen muss. Da kann man ja immer noch Datensicherung machen oder so. Natürlich wäre es so, wenn man das Unternehmen verlässt, dass man das Handy dann zurückgeben muss, ja? Das ist natürlich klar. Und aber ich glaube schon, dass es da gute Regeln geben wird, um das irgendwie einfach zwischen den Parteien abzustimmen. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du jetzt dir nicht mal zutraust, so ein Handy zu nehmen von deinem Betrieb, ist ja eh die Frage, ob das vielleicht noch die richtige Firma für einen ist, ja. Naja. Was gehört noch so zu den Arbeitsmitteln? Natürlich Schreibtisch, Stuhl, Schränke gegebenenfalls, also alles, was man so zum Arbeiten braucht.
Ja, ich glaube, ist es eher aber die Ausnahme, dass da was übernommen wird. Ich glaube, viele sind froh, wenn sie den Laptop irgendwie bekommen. Und aber es gibt natürlich schon die Möglichkeit, diese Arbeitsmittel dann steuerfrei zu überlassen.
Ja. Naja, wenn es wird nicht übernommen, vielleicht, weil die Mitarbeiter es ja auch nicht brauchen, vielleicht haben die ja schon einen guten Schreibtischstuhl. Da wäre man ja eigentlich schlau, wenn man den dann an seinen Arbeitgeber verkauft.
Stimmt, ja. Stimmt. Könnte man auch machen.
Ne? Ja. Also sollte man unbedingt seinen Schreibtisch und seinen Schreibtischstuhl an den Arbeitgeber verkaufen, damit man dann eben, das Geld kann man dann steuerfrei natürlich bekommen, weil es ist ja, und dann wieder natürlich zurücküberlassen bekommen. Also das wird sicherlich funktionieren und auch da, ne, was ist da die Angst, die man hat, dass man das vielleicht zurückgeben muss, wenn man den Job verlässt oder kündigt, ja, dann soll es halt so sein, ja. Also da würde ich, glaube ich, auch ganz locker sein.
Kauft man sich einen neuen Stuhl.
Zum Beispiel, ja. Man hat ja das Geld auf jeden Fall bekommen. Es gibt ja Verrückte, die das trotzdem so machen, die sagen, ich kaufe dir ein neues Handy, das soll dann auch aber dir gehören, ja. Da gibt es ja immer noch die Möglichkeit der Pauschalversteuerung mit den 25%, können wir ja zumindest auch mal erwähnen, dass es diese Option auch gibt. Aber wie gesagt, die ist, glaube ich, nicht so die schlauste.
Glaube ich auch nicht. Ja, die Frage ist, auch wenn man die Sachen jetzt privat nutzt, gibt es dann trotzdem eine Lohnsteuer, die anfällt, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Handy dann auch mal privat telefoniere? Aber da gibt es den Paragraph 3 Nummer 45 des Einkommensteuergesetzes. Ja, da kann ich schon schön die Steuerfabi-Videos auf TikTok etc.
Ist
anschauen.
ja auch beruflich.
Ja, ist auch beruflich, ja. Und da fällt dann keine Steuer an. Was
Das
anderes.
schön vereinfachend, oder? Also, dass
Ja.
man da so eine Vorschrift hat, die halt einfach sagt, okay, alles, was Telekommunikations- und Datenverarbeitungsgeräte sind, die kann man den Mitarbeitern überlassen und man muss sich keine Gedanken darüber machen, ob die das vielleicht auch privat nutzen, ist egal. Selbst wenn sie es rein theoretisch zu 100% privat nutzen, das wäre kein
Ja.
steuerpflichtiges Event, ja.
Ja, ist natürlich auch schwer nachzuvollziehen. Ja, ob jetzt da noch auch mal auf dem Laptop irgendwie Netflix geschaut wird, ja, wer soll das überwachen? Von dem her eine gute Vereinfachung aus meiner Sicht.
Wenn du jetzt zum Beispiel einen großen Schrank kaufst, für das Arbeitszimmer des Mitarbeiters, wo links ein paar Regale sind, wo vielleicht Ordner stehen und rechts kann noch ein bisschen Wäsche einsortiert werden, das wäre dann vielleicht sowas, wo man sagen müsste, da findet ja eine private Nutzung statt, das kann dann nicht vollständig Arbeitsmittel sein. Und aber gut, das ist natürlich in der Praxis. Also habe ich jetzt so einen Fall auch noch nicht erlebt, aber über sowas müsste man sich dann halt Gedanken machen. Da zeigt sich halt auch schon, wie gut das ist, dass es so eine Vereinfachungsregelung an der Stelle gibt.
Ja, jetzt kann es natürlich sein, man trägt irgendwie die Telefon- und Internetkosten selbst. Da muss man auch mal so ein bisschen aufpassen. Man kann jetzt nicht irgendwie pauschal irgendwas erstatten, irgendwie 300 Euro im Monat, da es auch dann steuerpflichtiger Arbeitslohn ist.
Ja, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man eigentlich denkt, okay, ich arbeite jetzt hier bei mir im Zuhause und da habe ich natürlich Miete, Strom, Telefon, Internet und so weiter. Und die Kosten, die sind ja überwiegend dann auch damit begründet, dass ich hier mein Arbeitszimmer habe. Das kann ich mal schön meinem Arbeitgeber in Rechnung stellen. Und wie du schon sagst, das funktioniert zumindest pauschal so einfach nicht. Da muss man eben dann genauer hinschauen. Und könnte natürlich überlegen, also es gibt eine tolle Vereinfachung, also toll in Anführungsstrichen, kann jetzt jeder für sich selbst bewerten, aber zumindest mal für den Telefon- und Internetanschluss. Da zeigt sich die Finanzverwaltung sehr großzügig und sagt nämlich, okay, wenn jemand also im Homeoffice tätig ist und dann muss der ja irgendwie ins Internet kommen und da gibt es einen Internetanschluss und man darf also dann ohne weitere Nachweise 20% dieser Internetrechnung sich vom Arbeitgeber erstatten lassen, aber maximal 20 Euro im Monat. Und jetzt weiß ich nicht, wie teuer dein Internetanschluss ist, aber so teuer sind die ja glücklicherweise nicht mehr. Da kommt man eigentlich nicht so richtig weit, oder?
Ja, absolut. Ja, also ich zahle, glaube ich, boah, Seite 50 Euro. Ja, das heißt, also 10 Euro Erstattung, das ist natürlich sehr überschaubar.
Ja. Genau, und es gibt aber natürlich einen Weg, den man machen könnte. Man könnte jetzt überlegen, okay, ich habe höhere Kosten, also Internet, ne, und Strom und so weiter. Und ich nutze das ja viel mehr als 20% für meine Tätigkeit als Arbeitnehmer. Weil ist ja wahrscheinlich auch so, ne? Man sitzt da 8 Stunden am Platz und der Tag, an dem man, die Tageszeit, an der man wach ist und zu Hause sind vielleicht 10, 12 Stunden. Das heißt, da ist ja deutlich mehr als 50% eigentlich, die so ein Internetanschluss für die Tätigkeit im Betrieb genutzt wird oder vielleicht auch die Stromkosten und so weiter. Und da könnte man tatsächlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ist so, so eine Art Fahrtenbuch führen für seinen Internetanschluss oder für seinen Stromanschluss, zumindest mal für so ein Zeitraum von 3 Monaten und kann dann eben nachweisen, okay, ich nutze hier meine Anschlüsse eigentlich so zu 60, 70% für meinen Arbeitgeber zum Beispiel zeitlich, ja, und kann dann eben die tatsächlichen Kosten mit diesem höheren Prozentsatz sich erstatten lassen. Das ist ein ganz schöner bürokratischer Aufwand, zumindest am Anfang, aber langfristig kann sich das auch schon auszahlen.
Ja, also da sollten eventuell mal Vereinfachungen her. Ne?
Ja.
Ja.
Es gibt aber dann zumindest eine, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache hier kein Fahrtenbuch für meinen Internetanschluss, aber der Arbeitgeber ist so, das heißt gnädig, aber der erstattet einfach die Kosten, ne, weil er ja auch weiß, dass diese anfallen und die sind höher als diese 20 € oder 20% vom Internetanschluss, dann kann man es pauschal versteuern mit 25%. Das ist ja so eine kleine Vereinfachung, ja, dass man einfach sagen kann, okay, ich erstatte dir eben, zeig mal deine Rechnung, du hast also hier, okay, 50 € Internet und so viel Strom und so, da erstatte ich dir jetzt einfach pauschal einen Betrag darauf und den versteuere ich dann pauschal mit 25%. Und das ist ja auch okay, weil 25% Arbeitgeberanteil hat man ja eh fast sowieso, ja, wenn man normalen Lohn zahlt. Da würde man ja eh 20% Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Hier zahlt man dann stattdessen 25% Steuern. Okay, ist ein bisschen mehr, aber dafür muss der Arbeitnehmer keine Abgaben zahlen. Ist ja auch nicht schlecht.
Sollen wir mal auf das häusliche Arbeitszimmer eingehen, ja, und auf Homeoffice, weil müssen wir da mal unterscheiden. Also da gab es ja einige Änderungen auch, also vielleicht mal zur Definition, ein häusliches Arbeitszimmer ist was anderes als Homeoffice, zumindest steuerrechtlich, weil Homeoffice kann auch eine Arbeitsecke sein. Also was weiß ich, man sitzt irgendwie am Küchentisch oder hat noch irgendwo hinten links im Wohnzimmer noch irgendwie einen Tisch stehen und da macht man dann irgendwelche Aufgaben für den Arbeitgeber. Und ein häusliches Arbeitszimmer hingegen ist wirklich ein abgeschlossener Raum, der wirklich nur fürs Arbeiten genutzt wird. Ja, da gibt es ja vom Finanzamt die wildesten Geschichten. Ja, wenn da irgendwie eine Schlafcouch drin steht, dann ist es kein Arbeitszimmer mehr. Weil könnte man ja natürlich auch da schlafen oder als Gästezimmer oder irgendwas benutzen. Also die zwei Sachen muss man unterscheiden. Also Homeoffice kann alles sein steuerlich, sogar irgendwie, keine Ahnung, der Hocker hinten links im Wohnzimmer. Mhm. Und ein häusliches Arbeitszimmer ist wirklich ein abgeschlossener Raum, der wirklich nur fürs Arbeiten benutzt wird.
Und du hast dann also damals dein Schlafzimmer aufgegeben und hast in der Küche geschlafen, um diesen abgeschlossenen, ja, Raum für steuerliche Zwecke zu haben?
Ja.
Okay.
Also, das war weniger steuerliche Überlegungen, ja. Das war damals so. Ja. Mhm. Ich bin mal gespannt, immer an die Steuerbescheide. Gingen so durch, mal gucken, ob da noch was kommt. Aber das war damals schon ein abgeschlossener Raum. Muss man natürlich so ein bisschen argumentieren, warum man dann irgendwie in einer anderthalb Zimmerwohnung ein abgeschlossenes Arbeitszimmer hat. Aber ja, es war tatsächlich damals ein häusliches Arbeitszimmer. Ja,
okay. Ja, da dürftest du dich wahrscheinlich auf Nachfragen vom Finanzamt fast machen. Ja, die fragen ja dann als erstes nach dem Grundriss und
genau.
Das würde ich mir aber genau erklären lassen.
Ne? Ja.
Kannst ja auf die Podcast-Folge verweisen.
Ja, genau.
So viele schöne
das
Grüße.
Sage ich hier.
Aber wenn man das jetzt vielleicht hat, Arbeitszimmer oder Arbeitsecke, Homeoffice-Kosten, das Problem ist ja jetzt im ersten Schritt zumindest mal über den Lohn und der Arbeitgeber kann da eigentlich nichts machen. Ja, also das, worüber wir jetzt sprechen, ist auch total relevant, wenn man im Homeoffice arbeitet, aber betrifft dann vor allem seine persönliche Steuererklärung, in der man dann eben sagen kann, okay, ich habe ja hier jetzt noch diese tatsächlichen Kosten, über die wir jetzt gerade sprechen, setze die dann an und kriege dann über meine Steuererklärung was zurück. Über die laufende Lohnzahlung funktioniert das, was wir jetzt besprechen, erstmal nicht. Aber ja, da kommt gleich noch ein Tipp am Ende.
Ja, ich meine, da ist es natürlich auch wichtig, jetzt sagt man, okay, man hat ein abgeschlossenes häusliches Arbeitszimmer, in dem wirklich gearbeitet wird und nicht irgendwie geschlafen oder was so gut was gemacht wird, reicht trotzdem nicht aus. Warum? Seit 2023, ja, ist es häusliche Arbeitszimmer dann gegeben, wenn der Mittelpunkt der gesamten beruflichen oder vielleicht auch, wenn man Unternehmer ist, betrieblichen Tätigkeit da ist, ja, und das ist dann da, wenn es eben qualitativ da ist. Das heißt, wenn wirklich die Haupttätigkeit da im Arbeitszimmer gemacht wird, früher war es auch immer noch quantitativ also wie viele Tage pro Woche bin ich da? Ist natürlich auch noch ein Indiz, ja, wenn ich jetzt natürlich mehr da bin als irgendwie, keine Ahnung, im Betrieb, dann spricht es auch dafür. Aber wenn ich jetzt nur so nebensächliche Sachen mache, könnte es theoretisch auch sein, ja, ich habe nicht den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung da. Und beim häuslichen Arbeitszimmer, vielleicht machen wir erstmal das, ja, kann ich theoretisch zumindest alle Kosten in unbegrenzter Höhe von der Steuer absetzen. Also anteilige Miete, was weiß ich, das Arbeitszimmer ist 20 Quadratmeter groß, die Wohnung 100, dann kann ich eben 20 Hundertstel der Miete. Die Einrichtung des Arbeitszimmers, wenn es der Arbeitgeber nicht erstattet, also was ist die Arbeitsmittel, Stuhl, Tisch etc., kann ich auch absetzen. Ich kann allerdings alternativ auch einen Pauschalbetrag ansetzen, und zwar 1260 Euro, ja, wenn eben dieser Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung da ist. So, aber das Problem ist aber, ja, ich glaube, der Sparerpauschbetrag ist bei 1230 Euro. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 1260 Euro Kosten ansetze und ich habe dann irgendwie sonst groß keine anderen Kosten, dann habe ich irgendwie 30 Euro über dem Arbeitnehmerpauschbetrag, und das wirkt sich dann irgendwie, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro Kosten, die dann sich noch irgendwie steuerlich auswirken. Das ist mal der eine Punkt. Und jetzt vielleicht nochmal zur Unterscheidung wichtig: diese Jahrespauschale 1260 Euro, das ist nicht dasselbe wie der Höchstbetrag des Homeoffices. Ja? Weil da kann ich auch 1260 Euro ansetzen, allerdings nur für jeden Tag, maximal 210 Tage 6 Euro. Also diese 1260 Euro des häuslichen Arbeitszimmers, dieser Pauschalbetrag, ja, der autark unabhängig ist, hat nichts mit der Homeoffice-Pauschale zu tun. Ne? Christian, was ist denn der Unterschied vom häuslichen Arbeitszimmer zu der Homeoffice-Pauschale, die ja viel mehr Menschen dann ansetzen dürfen?
Naja, jetzt haben wir dann eben genau diese Fälle, in denen man nicht in einem abgeschlossenen Zimmer tätig wird, das eben auch kein Durchgangszimmer und so ist, sondern hier sind wirklich die ganzen Küchentischarbeiter gemeint und die auf dem Hocker irgendwo am Esstisch mitsitzen und da die Arbeit verrichten. Das hatte man ja dann zur Corona-Zeit eingefügt, wo eben wirklich viele schnell in das Homeoffice gewechselt sind, und dann kam natürlich gleich das Problem auf, okay, diese Regelung, die wir jetzt zum Arbeitszimmer haben, die du gerade erklärt hast, die trifft die ja alle nicht, ja, die jetzt natürlich auch irgendwie von zu Hause arbeiten und schon noch mit Kosten belastet sind. Das ist ja auch klar, haben wir ja besprochen, die Miete und der Strom und so weiter wird ja trotzdem verbraucht. Und dann hat man eben gesagt, okay, naja, da müssen wir irgendwas anderes finden, was vielleicht auch möglichst einfach ist. Und dann hat man eben gesagt, okay, dann führen wir halt eine Homeoffice-Pauschale ein. An jedem Tag, an dem man im Homeoffice arbeitet, kann man also jetzt 6 Euro von der Steuer absetzen. Und das für maximal 210 Tage, sodass wir dann auch auf diese 1260 Euro kommen, ne? Und das sind sicherlich nicht zufällig, aber das sind jetzt eben genau dieselben Beträge, und das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Ja? Die Homeoffice-Pauschale bekommst du für jeden Tag, in dem du im Homeoffice warst, und die Arbeitszimmer-Pauschale bekommst du, wenn du ein fest abgeschlossenes Arbeitszimmer hast und da nicht einzelne Kosten nachweisen willst. Ja? Dann könnte man die auch ansetzen. Also das unterscheidet sich hier bei den beiden Regelungen. Ich weiß nicht, was du sagst, ich finde das jetzt gar nicht mal so unkompliziert. Also klar, ne, wir sind ja hier jetzt die Steuerleute und verstehen das und können das gut erklären, aber ich glaube, so für so einen Arbeitnehmer, der einfach nur schauen will, dass er jetzt nicht zu viel Steuern zahlt, ist das schon jetzt nicht unbedingt trivial zu durchblicken, was jetzt hier die Unterschiede sind, oder?
So richtig. Nee, vor allem, es hat es jetzt auch nicht leichter gemacht, dass diese zwei Beträge, also einerseits das häusliche Arbeitszimmer, dieser Pauschalbetrag bei 1260 Euro liegt und die Homeoffice-Pauschale, wenn man jetzt alle Tage ausnutzt, auch bei 1260 Euro liegt, weil das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, und es ist natürlich schon so, dass man auch schauen muss, wenn man jetzt diesen Homeoffice Betrag nimmt, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal an, man hat 210 Tage im Homeoffice, ja, der kann man jetzt nicht noch irgendwie Fahrtkosten ansetzen, ja, Weil da fragt man sich natürlich schon, wenn ich 210 Tage irgendwie, keine Ahnung, Homeoffice gemacht habe, kann ich jetzt nicht mal 200 Mal ins Büro gefahren sein. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen und es ist ja wirklich nicht viel, weil es ist ja schon so, dass es auch angerechnet wird auf den Arbeitnehmerpauschbetrag. Jetzt nehmen wir mal an, man hat sonst keine anderen Kosten, dann bin ich 30 Euro über dem Arbeitnehmerpauschbetrag, dann habe ich 10 Euro Auswirkung, ja, die möchte ich dann entlasten tatsächlich, ja, durch diese Pauschalen. Und ja, 10 Euro für ein Jahr irgendwie Strom, Wasser, ja, Abnutzung etc., das ist dann tatsächlich eigentlich fast nichts. Also das ist schon sehr überschaubar und auch bürokratisch, finde ich. Ja, weil dann ist ja die Frage, warum macht man nicht auch 1260 Euro pauschal bei der Homeoffice-Pauschale? Ja, und lässt die Leute noch irgendwie dann irgendwie 184, weil sie nicht irgendwie alle 210 Tage im Homeoffice waren, mal 6 Euro rechnen, wo dann irgendwie jedes Mal ein anderer Betrag rauskommt. Ja, also es sind so Sachen, die aus meiner Sicht schon unnötig bürokratisch sind für die Auswirkungen. Mhm. Ja. Weil dann müssen ja die Tage theoretisch im Homeoffice geprüft werden. Ja, weiß ich nicht, was die Finanzämter sagen. Kann immer jemand, der hier beim Finanzamt arbeitet, sagen, ja, ploppt das dann auf, ja, wenn es unter 210 Tagen sind und da sagt man, okay, kann ich eh nicht überprüfen, ob der jetzt 180 Tage oder 190 Tage im Homeoffice war, winke ich halt durch. Ja. Also das ist aus meiner Sicht schon nicht einfach zu verstehen. Ja, ich habe lustigerweise eine kleine Randnotiz, ein Interview mit der Tagesschau gehabt zu dem Thema und habe das dann halt per Telefon dann so gesagt. Und es ist halt schon, wenn du es noch nie gehört hast, so auch als Redakteur, wir rattert das dann runter. Und dann kam dann auch im ersten Text, ich habe das dann nochmal überarbeitet und so weiter, ja. Aber da kam natürlich auch so diese Verwirrung, 1260 Euro ist die Pauschale, so immer. Ja, nee, nicht immer, weil der Homeoffice-Pauschale halt nur pro Tag. Und dann sagt er, ja gut, aber das ist out. Ja, eben und so. Und es ist natürlich schon für jemanden, der jetzt noch nie was oder selten was mit Steuern zu tun hat, schon verwirrend. Ja, also ich habe mir nicht einfach gesagt, oh man, gerade also so 1300 Euro eben so fertig, ja, oder vielleicht fürs Homeoffice 1200 Euro und für von mir aus dann Arbeitszimmer 1500 Euro und ohne weitere Tage, Nachweiszählung und so weiter, wäre wahrscheinlich einfacher und ich glaube, jetzt würde die Staatskasse auch nicht arm machen. Ne?
Mhm. So sieht's aus, stimme ich dir zu. Mal schauen, ob noch ein bisschen Bürokratievereinfachung kommt, wahrscheinlich erst in der nächsten Legislatur.
Ja, oder nie.
Ja, tja, was können Arbeitgeber tun? Das wäre jetzt eigentlich, könnte man auf die Idee kommen, cool, Homeoffice-Pauschale, 6 Euro am Tag, erstatte ich meinen Mitarbeitern, bin ich mal großzügig. Aber ist vielleicht keine so gute Empfehlung, oder?
Nee. Also ist dann auch wieder Arbeitslohn. Ja. Ne? Also da ist eigentlich schon, ja, das ist schon eigentlich so ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Ja? Also das sollte man nicht tun. Ja? Aber kann man natürlich machen, ist für den Arbeitnehmer da natürlich ganz nett, ja. Aber macht
von den 6 Euro kommen nur 4 Euro an.
Ja, ja, das ist richtig. Immer noch besser, wie wenn er selber von der Steuer absitzt. Genau. Ja, also, aber das ist ja, das macht keinen Sinn. Ne?
Ja. Aber ich würde jetzt für Social Media würde ich sagen, diesen Trick kann man anwenden, wenn man Arbeitnehmer im Homeoffice hat, aber keiner weiß davon oder aber keiner tut es oder so. Weil ja. Es ist wirklich ganz schön underrated, was wir jetzt besprechen. Finde ich zumindest. Ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal umgesetzt und ja, finde einfach, wenn man sich jetzt auch nochmal vor Augen führt, welche kleinen, mickrigen Beträge wir da jetzt besprochen haben und wie die Steuervorteile für die Arbeitnehmer sind, dann ist das, was jetzt kommt, schon ganz schön durchschlagend. Und zwar könnte man ja auf die Idee kommen, dass der Mitarbeiter aus dem Homeoffice einfach einen Teil seiner Wohnung an seinen Arbeitgeber untervermietet. Und dann ist man ja plötzlich nicht nur in einem Arbeitsverhältnis miteinander verbunden, mit dem Unternehmen und Arbeitnehmer, sondern auch noch in einem Mietverhältnis. Das heißt, einerseits bekommt man Arbeitslohn, weil man seine Arbeitsleistung erbringt, und andererseits bekommt man Miete vom Arbeitgeber, weil man einen Teil seiner Wohnung vermietet. Jetzt klingt das jetzt hier natürlich ganz schön banal vorgetragen und zu schön, um wahr zu sein. Und man muss natürlich dazu sagen, es gibt da auch ein umfangreiches BMF-Schreiben. Ich kann mal kurz sagen, von wann das ist, falls jemand das nachlesen will. Vom 18.04.2019. Das geht eigentlich so los, so in die Richtung, das, was ich gerade gesagt habe, geht prinzipiell nicht. So. Aber wenn man dann eben nochmal genau schaut und etwas weiterliest und sich auch überlegt, was sagt so die Rechtsprechung dazu, dann kommt man eigentlich dahin, dass man sich überlegen muss, okay, aus welchen Gründen erfolgt denn jetzt diese Vermietung des Arbeitszimmers an den Arbeitgeber? In welchem Interesse liegt das? Ja? Liegt das im Interesse des Mitarbeiters, weil der sagt, okay, ich möchte zukünftig nicht mehr so lange ins Büro fahren, ich möchte zukünftig öfters von zu Hause arbeiten, ich möchte mir Fahrzeiten einsparen und deswegen arbeite ich im Homeoffice, aber du kannst mir das ja dann erstatten, lieber Arbeitgeber, ne? Dann würde man sagen, okay, so eine Vereinbarung liegt grundsätzlich im Interesse des Arbeitnehmers, und dann hätte das Finanzamt natürlich recht und würde sagen, na Moment mal, so eine richtige Vermietungsabsicht ist hier nicht zu erkennen, das hängt alles mit dem Arbeitsverhältnis zusammen. Diese Miete, die man da zahlt an den Mitarbeiter, die ist lohnsteuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig, weil es ist einfach eine Gegenleistung für die Arbeitskraft. Ne? Du machst das, weil der Mitarbeiter da ein Interesse daran hat, dir diese Kosten aufzudrücken, sage ich mal, ja. Andererseits kann man aber natürlich durch gute, also wenn man nochmal vielleicht genau drüber nachdenkt, warum man den Mitarbeiter denn jetzt eigentlich ins Homeoffice schickt, könnte man ja auch überlegen, gibt es denn auch gute Gründe dafür, dass diese Maßnahme im Interesse des Arbeitgebers liegt? Und da finden sich aus meiner Sicht in der Praxis doch relativ viele Argumente, wie zum Beispiel: Der Arbeitgeber hält gar nicht mehr so viele Arbeitsplätze vor Ort bereit, um alle Mitarbeiter bei sich beschäftigen zu können, weil eben das Homeoffice standardmäßig geworden ist. Oder da, wo der Mitarbeiter wohnt, möchte der Arbeitgeber kein Büro anmieten, um den Arbeitnehmer dort beschäftigen zu können. Ja, also da gibt es aus meiner Sicht schon gute Argumente, hier zu sagen, dass diese Untervermietung ist schon im Interesse des Arbeitgebers. Ist halt immer so die Frage, wie kann man es darstellen und was sind die tatsächlichen Gegebenheiten natürlich. Mhm. Und wenn man das jetzt macht, ist das schon interessant. Ja, dann könntest du einfach sagen, okay, du nimmst den Hauptmietvertrag und sagst, okay, so und so viel Prozent macht das Arbeitszimmer aus und die anteiligen Nebenkosten und das berechne ich jetzt 1:1 an den Arbeitgeber weiter und der kann mir das dann erstatten. Und dafür schließe ich einen Untermietvertrag und eine Rahmenvereinbarung. Das ist ja schon ganz nett. Da kommt ja schon, weiß nicht, wir sagen ja immer Freiburg, Wohnung teuer, ja. Selbst wenn du da dein eines Zimmer vermietet hättest, hättest du sicherlich einige hundert Euro da steuerfrei bekommen von Haufe.
Ja. Die Frage ist, ob das Konzern macht. Ich glaube, dass solche Regelungen sind meistens dann nur so in kleineren Betrieben umsetzbar, weil da wird natürlich der bürokratische Aufwand auch gescheut.
Ja.
Und dann ist es manchmal halt für die Leute einfach, man zahlt halt 200 Euro mehr Lohn. Aber klar, steuerlich natürlich, vor allem für einen Arbeitnehmer natürlich interessanter.
Dann kann es ja Deutschland noch nicht so schlecht gehen, ja, wie man immer in der Presse liest, wenn man da noch so die Steuern noch nicht hoch genug. Nein, aber es ist natürlich auf jeden Fall streitanfällig und du hast recht, mit der Bürokratie, es empfiehlt sich hier auch so eine Lohnsteueranrufungsauskunft vorher nochmal einzuholen, ja, dass man diese Verträge im Entwurf verfasst und dann auf sein Finanzamt zugeht und sagt, guck mal, so würde ich das jetzt machen, ich bewerte das nach diesem BMF-Schreiben so und so. Seht ihr das ähnlich, damit eben jetzt nicht bei einer Prüfung dann natürlich Nachzahlungen und so kommen? Ist ja gerade problematisch, wenn der Mitarbeiter vielleicht dann schon weg ist und man ihm diese Lohnsteuer nicht mehr aufbürden kann oder so, ja. Also dann ist man ja doppelt wirtschaftlich bestraft als Arbeitgeber. Also man sollte es natürlich gut abstimmen, da hast du schon recht.
Mhm. Ja, was gibt's noch? Fahrtkostenerstattung. Ja.
Vielleicht nochmal einen Gedanke dazu, selbst wenn man das so macht, ja, mit der Wohnungsuntervermietung kann man natürlich trotzdem noch die Homeoffice-Pauschale abziehen, weil es ja eine Pauschale ist, ja. Das ist dann wieder ganz lustig.
Ja.
Ja, Fahrtkosten, genau. Also, wie sieht es denn damit aus? Ich habe so, Fabian, du bist ja eigentlich der Autoexperte von uns, hat sich in den letzten Folgen gezeigt. Ja, ich bin ja mehr so die Fraktion Homeoffice. Und nichtsdestotrotz kann es ja aber vorkommen, dass man von seinem Homeoffice mal ausnahmsweise zum Betrieb fährt, um da irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen oder mal zu einem Kunden oder so. Was denn damit?
Ja, da ist ja die Frage, was ist die erste Tätigkeitsstätte? Ist die erste Tätigkeitsstätte dann der Betrieb oder ist es nicht der Betrieb? Und dementsprechend ist vielleicht, was mir jetzt auch noch gerade einfällt, nicht nur die Fahrtkostenerstattung, sondern vielleicht sogar die Verpflegungsmehraufwendung interessant. Ja, also
stimmt.
Also grundsätzlich ist es ja eigentlich oft so, dass der Betrieb, ja, zumindest wenn es im Arbeitsvertrag steht, der die erste Tätigkeitsstätte ist. Und dann, ja, kann ich ja meine Fahrten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte dann auch erstatten, ja, mit 15% Pauschalversteuern als Arbeitgeber. Dann kommt es beim Arbeitnehmer dann dementsprechend brutto gleich netto an.
Ja, aber es ist ja erstmal was Schlechtes. Also du kannst ja, wenn das so ist, wie du das gerade beschrieben hast, dass die erste Tätigkeitsstätte beim Betrieb ist und nicht im Homeoffice, dann kannst du die Fahrten natürlich erstatten, aber musst, also ne, die Reisekosten zum Betrieb könntest du dann erstatten, aber musst dafür natürlich eine Steuer zahlen als Betrieb. 15%, ja. Nicht so viel, aber immerhin blöd. Und ja, auch nur für eine Strecke. Wenn man jetzt früh hinfährt, abends zurück, dann ist ja schon wieder auch
der Hinweg.
Genau. Und eigentlich wäre es ja besser, eine Lösung zu erreichen, bei der diese Kosten, diese Fahrtkosten vom Homeoffice zum Betrieb voll Reisekosten sind und man eben dann eben 30 oder 38 Cent je Kilometer einfach so an den Mitarbeiter erstatten könnte. Und im besten Fall, wie du es schon gesagt hast, kriegt er auch noch Verpflegungsmehraufwendung, wenn er beim Betrieb arbeitet, also 8 Euro pro Tag, ja, genau. Richtig?
Ich sag's immer 14.
Falsch, 14, genau, richtig. Mehr als 8 Stunden abwesend, dann kriegt man 14 Euro,
genau,
ja, vielen Dank.
Genau.
Ist ja dann super, dann lohnt sich das ja. Da kommt hier dein Kollege, den du letztens getroffen hast, sehr gerne ins leere Büro, weil er einfach 14 Euro kriegt. Aber die Frage ist, wie kriegt man das hin, ja? Und das ist gar nicht so einfach, weil dieses Homeoffice in der Regel halt ja keine Betriebsstätte oder sowas für den Betrieb ist. Der Arbeitgeber kriegt ja keinen Schlüssel zur privaten Wohnung der Mitarbeiter, nur weil die im Homeoffice sind. Das heißt, der hat da keine Zugangsberechtigung. Das ist also keine betriebliche Einrichtung. Das kann damit eigentlich auch nicht die erste Tätigkeitsstätte sein von dem Arbeitnehmer. Und damit ist es schon mal schwierig. Aber interessanterweise, wenn jetzt jemand eben nur im Homeoffice ist und wirklich keinen Arbeitsplatz mehr hat in dem Betrieb und im Arbeitsvertrag, wie du es auch schon gesagt hast, nichts dazu geregelt ist, dann hat der gegebenenfalls gar keine erste Tätigkeitsstätte, der Homeoffice-Mitarbeiter. Und dann wäre es natürlich so, dass der, wenn der in den Betrieb fährt, das ist ja dann für den eine Dienstreise, wo man Hin- und Rückweg und Verpflegungsmehraufwand dann erstatten könnte. Aber da musst du halt schon vollständig im Homeoffice sein, ja.
Ja.
2-3 Tage genügen da in der Regel nicht.
Ja, und dann ist ja die Frage, wie oft kommt es dann vor, dass man, sagen wir, die positiven Reisekostenerstattungen dann nutzen kann, weil wenn es dann zu oft passiert, dann ist natürlich auch fraglich, warum jetzt das Homeoffice hier die erste Tätigkeitsstätte sein soll.
Stimmt, ja. Das ist auch nochmal ein gutes Argument, dass das jetzt hier natürlich nicht so entscheidend ist. Aber beim Dienstwagen, wie siehst du das? Da kann das ja schon eine große Rolle spielen, oder?
Ja, ich meine, da muss man natürlich sehen, dass die Privatnutzung mit der 1%-Regelung versteuert werden muss und zusätzlich, das vergessen immer so viele, Fahrten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte dann zusätzlich auch nochmal mit der 0,03%-Regelung mal den Kilometern dann. Das hat man jetzt in der Corona-Zeit, ich glaube auch mal ein Video in der Zeit gemacht, dann so gemacht, dass man nicht, also man kann entweder die 0,03%-Regelung für diese Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte nehmen oder wenn man weniger als 15 Mal ins Büro fährt, ja, kann man auch, oder zur ersten Tätigkeitsstätte, dann kann man auch diese 0,002%-Regel für alle Arbeitstage nehmen und da 0,002% mal 15 dann eben 0,03% ergibt, lohnt sich das, wenn man weniger als 15 Tage pro Monat dann zur ersten Tätigkeitsstätte fährt und wenn man halt gar nicht dahin fährt, ja, so, dann entfällt es eben, weil wenn ich halt nicht irgendwie eine Fahrt habe zur ersten Tätigkeitsstätte, dann entfällt diese 0,03% beziehungsweise diese 0,002% Regelung.
Und warum ist das so? Weil man eben sagt, die Strecke zu seinem Betrieb, die Wegstrecke von zu Hause zum Betrieb ist privat.
Ja, ist eigentlich auch Wahnsinn. Also was man natürlich sagen muss, man kann dann, wenn man eben diese, was weiß ich, man fährt jetzt, keine Ahnung, 15 Tage da zum Betrieb, ja, dann kann man natürlich für diese 15 Tage auch die Werbungskosten, jetzt nehmen wir mal für 20 Kilometer zum Betrieb, dann kann man eben diese 20 mal 0,3 Euro, also 30 Cent, dann auch als Werbungskosten dann natürlich in der Steuererklärung geltend machen. Das hebt sich dann, wenn man es einfach sagt, wieder auf. Aber klar, man muss es dann trotzdem noch versteuern mit seiner Lohnabrechnung.
Ja. Tja, gut. Also, was sagst du jetzt nach diesen ganzen Informationen? Bist du dem Homeoffice etwas aufgeschlossener?
Ja, also ich finde steuerlich nicht so interessant, muss ich sagen. Mhm. Ja. Es ist schon, ich meine, wenn du wirklich, ja, dann auch je nachdem, wo du wohnst, weißt du, dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, eine hohe Miete, ganz dann anteilig, nur wenn du wirklich ein häusliches Arbeitszimmer hast, die Miete da absetzen, dann hast du den Arbeitnehmerpauschbetrag von 1230 Euro, wo du erstmal drüber kommen musst, was sich überhaupt auswirkt. Also am Ende hast du vermutlich, also du hast einen sehr aufgeschlossenen Arbeitgeber, da mehr Kosten, ja, oft, wie wenn du wahrscheinlich einfach im Büro arbeiten würdest, ja. Ja, aber klar, paar Sachen gibt's, aber also ich bin immer noch Team Büro, auch nicht nur aus den steuerlichen Gründen, sondern einfach, dass man auch wirklich das Haus verlässt und dann fängt der Arbeitstag an.
Ja, man muss sich dann schon abgrenzen, jetzt mal so off-topic. Ich sehe das dann manchmal, also wenn man einfach dann zum Beispiel an einer Videokonferenz teilnimmt und eigentlich seine ganz normalen Hausklamotten anhat, das geht halt eigentlich nicht, ne? Du musst dich dann aus meiner Sicht, wenn du im Homeoffice arbeitest, genauso abgrenzen, wie du es auch im Büro machst, dass du dir zum Beispiel was anderes anziehst oder so, ja, das du darfst halt dann nicht im Hoodie da im Homeoffice sitzen und da rumgammeln. Du musst halt dann wirklich für dich so eine Atmosphäre schaffen, dass für dich klar ist, okay, jetzt arbeite ich. Und wenn ich dann fertig damit bin, zum Beispiel indem man sich umzieht oder so, ist man dann wieder jemand anderes, ja, und ist vielleicht im Privatbereich. Also das ist dann die Herausforderung. Da hast du natürlich auch recht, das fällt manchen jetzt auch nicht sofort super leicht. Also es sind auch nicht alle für das Homeoffice gemacht, das gebe ich auch zu.
Ja. Ja, ja. Ich zum Beispiel nicht. Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir ja mal einmal durchs Homeoffice geleitet hier steuerlich und dann hört man sich nächste Woche wieder im Sei doch nicht besteuer Podcast, Christian.
So sieht's aus, ja. Danke dir, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, ciao, ciao.